Ein Job, bei dem du in fremde Latrinen steigst. Ein anderer, bei dem du als Kind Prügel kassierst. Für jemand anderen. Im Mittelalter waren Berufe oft seltsam, brutal oder einfach nur bizarr. Hier sind 10, die wirklich existiert haben. Kapitel 1. Gong Farmer. Die Glocke schlug Mitternacht. Dumpf und schwer hallte ihr Klang über die Dächer der Stadt, wo schiefe Kamine in die Nacht starrten und die Fensterläden geschlossen waren, wie Augen, die sich weigerten, Zeuge zu werden. Unten, in der engen Gasse hinter der Taverne zum Goldenen Hirsch, trat ein Mann aus dem Schatten eines Torbogens. Er trug ein grobes Leinenhemd, darüber einen wachsgetränkten Umhang, der mehr Schutz vor dem Gestank bot als vor der Kälte. In der Hand hielt er eine Hellebarde, nicht zum Kampf, sondern um sich in den engen Schächten voranzutasten. In einem ledernen Gürtel an seiner Hüfte baumelten 2 eiserne Haken. Er war ein Gongfarmer und seine Schicht hatte gerade begonnen. Gongfarmer, der Name klingt fast spöttisch leicht, als sei dies ein Spiel. Doch das Wort Gong stammt aus dem Altenglischen und bedeutete nichts anderes als das, was man hinterließ, wenn man den Abort verließ. Die Bauern des Kots, die Gärtner der Fäkalien, waren Männer, die in den Städten des mittelalterlichen England und anderswo in Europa eine Aufgabe übernahmen, vor der sich alle anderen mit Ekel abwandten. Sie warteten knietief durch das, was andere wegspülten, und schaufelten es in Fässer, die sie auf Karren aus der Stadt hinausbrachten. Nachts, wenn kein ehrbarer Bürger unterwegs war und der Gestank wenigstens vom Tau ein wenig niedergehalten wurde. Die Arbeit begann nicht mit dem Schaufeln. Sie begann mit dem Schweigen, mit der Unsichtbarkeit. Gongfarmers durften sich tagsüber in vielen Städten nicht zeigen. Sie durften keine Tavernen betreten, keine Messen besuchen. Ihre Kleidung verriet sie, selbst wenn sie die Werkzeuge nicht trugen. Der Geruch ging nie ganz aus dem Stoff. Man erkannte sie an ihren Händen, an den eingerissenen Nägeln, an der Art, wie sie den Blick senkten, nicht aus Scham, sondern aus Gewohnheit. An diesem Abend, wie an so vielen, war das Ziel ein Latrinenschacht hinter einem Waisenhaus. Der Zugang lag in einem Innenhof, verborgen hinter einer Holztür, die sich nur von innen öffnen ließ. Der Mann, nennen wir ihn John, ein häufiger Name jener Zeit, hatte den Schlüssel von der Magd erhalten, die ihn nicht ansah, als sie ihn ihm übergab. Die Latrine war ein steinerner Schacht, 6 Fuß tief, 4 Fuß breit, gefüllt mit einer teerfarbenen Masse, deren Oberfläche im Licht seiner Öllampe träge gluckste. Es stank nach Ammoniak, Fäulnis und dem süßlichen Hauch von Krankheit. Ein Geruch, der sich festsetzte, nicht nur in der Nase, sondern im Rachen, in der Kleidung, im Geist. John kletterte hinab. Eine Strickleiter führte in die Tiefe, an Eisenringen befestigt. Unten war es feucht, die Wände glitschig. Jeder Schritt musste sitzen. Es war nicht nur das Risiko auszurutschen. In den Schächten sammelten sich Gase, Schwefelwasserstoff, Methan, Ammoniak und ein falscher Zug, ein Moment zu tief, konnte Bewusstlosigkeit oder Tod bedeuten. Viele Gongfarmers starben nicht an Krankheit, sondern am Ersticken. Sie fielen lautlos in die Fäkalien und wurden am Morgen tot herausgezogen, die Lunge gefüllt mit dem, was sie eigentlich beseitigen sollten. Mit seiner Schaufel, einer flachen, breiten Kelle aus Holz mit verstärktem Eisenrand, begann John, die Masse zu bewegen. Zentimeter für Zentimeter, Schub um Schub. Die Konsistenz wechselte, oben breiig, unten dick wie Lehm. Hin und wieder stieß er auf Fremdes, zerkaute Knochen, Lumpen, manchmal kleine Münzen, die wohl unachtsam gefallen waren. Auch Ringe fanden sich, Ohrringe, Nadeln. Die Menschen warfen vieles achtlos in die Latrinen. Oder absichtlich. Der Eimer füllte sich schnell. Ein Seilzug verband ihn mit dem Helfer oben, einem Jungen kaum älter als 12, der die Fässer befüllte. Diese standen auf einem zweirädrigen Karren, der später von einem Maultier gezogen wurde. Der Inhalt der Fässer wurde meist außerhalb der Stadt in eigens dafür ausgewiesenen Gruben entsorgt, sogenannte Laystalls. Doch nicht alles war Abfall. In der Landwirtschaft war Night Soil, nächtliche Erde, ein wertvoller Dünger. Bauern bezahlten Gong Farmers für die Lieferung, besonders in Zeiten schwacher Ernten. John arbeitete schnell. Die Nacht war sein Verbündeter, aber auch sein Feind. Zu viel Zeit im Schacht bedeutete Gefahr. Die Luft wurde schlechter, das Licht der Lampe flackerte. Das Tuch vor seinem Gesicht, getränkt in Essig, um den Geruch zu dämpfen, war durchweicht. Seine Hände brannten, seine Schultern schmerzten vom Schaufeln im Halbknien. Er sprach kein Wort. Die Arbeit war lautlos, abgesehen vom Schmatzen der Schaufel, dem Kratzen des Eimers, dem Knarren des Seils. Nur manchmal, wenn ein Schwall Gas anstieg, murmelte er ein kurzes Gebet. Niemand wurde Gong Farmer aus freiem Willen. Es war ein Beruf der Letzten. Strafgefangene, Arme, oft auch Witwer ohne Land. Der Lohn war höher als der eines Tagelöhners, das stimmte. Aber das Geld wurde selten gespart. Es floss in Bier, in billiges Fleisch, in wärmende Decken, Dinge, die halfen, eine weitere Nacht durchzustehen. Die meisten Gong Farmers wurden nicht alt. Ihre Körper litten unter den Giften, ihre Lungen unter den Dämpfen, ihre Haut unter der ständigen Berührung mit Unreinem. Und doch waren sie unersetzlich. Ohne sie versanken die Städte im eigenen Unrat. Ihre Arbeit hielt das fragile Gleichgewicht zwischen Leben und Verfall. Einige Städte, wie London, erließen eigene Verordnungen für Gong Farmers. Sie durften nur zwischen 11 Uhr nachts und 5 Uhr morgens arbeiten. Ihre Wege waren geregelt, sie mussten bestimmte Gassen meiden, durften keine Hauptstraßen benutzen, keine Brücken überqueren, wenn nicht nötig. Der Kot durfte nicht in den Fluss geschüttet werden, zumindest auf dem Papier. In der Realität floss vieles doch in die Themse. Die Great Stink im 19. Jahrhundert war nur der letzte Akt eines jahrhundertelangen Problems. Die Werkzeuge der Gong Farmers waren einfach, aber durchdacht. Neben Schaufel und Eimer nutzten sie lange Haken, um verstopfte Abflussrohre zu reinigen. Einige führten eine Lampe mit einem besonderen Glas, das nicht zersprang, wenn es durch Dämpfe entzündet wurde. Ihre Kleidung war mehr Schutz vor der Umgebung als Uniform. Dickes Leinen, oft doppellagig, mit Wachs oder Tierfett imprägniert. Stiefel aus Leder, manchmal mit Holzeinlagen. Die meisten trugen Handschuhe aus Stoff oder Tierhaut, aber sie hielten nicht lange. Der Geruch fraß sich durch alles. Nach 2 Stunden war der Schacht halb geleert. John keuchte. Sein Hemd klebte ihm am Körper. Er lehnte sich an die feuchte Wand, schloss die Augen. Oben hörte er das Maultier schnauben, den Jungen husten. Ein Geräusch ließ ihn zusammenzucken. Ein dumpfer Schlag in der Ferne. Vielleicht ein Fass, das umkippte. Vielleicht etwas anderes. Die Nacht war voller solcher Geräusche, und man gewöhnte sich daran, sie zu ignorieren. Mit dem ersten Lichtgrau zog John sich hoch, Eimer und Seil folgten. Die Tür zum Hof wurde wieder verriegelt, der Karren rollte durch die Seitengassen. Niemand winkte ihnen, niemand grüßte. Wenn sie durch ein Tor die Stadt verließen, wurden sie meist von Wachen begleitet. nicht aus Schutz, sondern um sicherzugehen, dass sie auch wirklich hinausfuhren und dass sie nichts zurückließen. Die Stadt atmete auf, wenn sie fort waren, doch sie kam ohne sie nicht aus. Ihre Existenz war ein Paradox, notwendig und zugleich geächtet. Im städtischen Gedächtnis blieben sie kaum erhalten. Keine Statuen, keine Lieder, nur Akteneinträge, Ordnungen, manchmal ein verlegter Grabstein und die Spuren ihrer Arbeit in der Erde, im Grundwasser, in den Fundamenten der Städte. Mit dem Aufkommen der Kanalisation im 19. Jahrhundert verschwanden die Gong Farmers langsam. Ingenieure wie Joseph Bazalgette bauten unterirdische Netzwerke, die menschlichen Abfall fortleiteten, ohne dass Menschenhand ihn berühren musste. Fortschritt roch nach Frische, nach Reinheit. Die Nachtarbeiter wurden entlassen, verdrängt, vergessen. Ihre Arbeit wurde anonym, still, maschinell. Doch bevor das Wasser zu rauschen begann, waren es Männer wie John, die die Städte vor sich selbst bewahrten. Sie standen knietief im Schmutz und hielten das Leben am Laufen. Niemand dankte ihnen. Aber ohne sie hätte niemand ruhig schlafen können. Auch nicht in den Häusern mit Glasfenstern und steinernen Portalen. Die Glocke schlug erneut, diesmal zur Frühmesse. Die Stadt erwachte. Und John, der Gong Farmer, verschwand mit seinem Karren im Nebel hinter dem Stadttor. Seine Schicht war vorbei. Bis zur nächsten Nacht. Kapitel 2: Prügelknabe. Der Morgen begann mit Stille. Kein lautes Rufen, kein Geschirrklappern, kein Marktgeschrei. Nur der gedämpfte Klang weicher Sohlen auf dicken Teppichen und das Kratzen der Feder auf Pergament. Hinter hohen Fenstern, durch die das Licht gefiltert wie durch Wasser fiel, saß ein Kind an einem Pult und las die Geschichte Alexanders des Großen. Daneben, kaum einen Schritt entfernt, saß ein zweites. Ebenfalls lesend, ebenfalls still, aber nicht gleich. Der eine war ein Prinz, der andere ein Prügelknabe. Sein Name ist nicht überliefert. Die meisten Namen dieser Jungen gingen verloren, ausgelöscht vom höfischen Schweigen. Man sprach nicht über sie, doch ihre Rolle war unverkennbar. In einer Welt, in der königliches Blut als unantastbar galt, waren sie die, die litten, wenn der Prinz es nicht durfte. Tat der Thronfolger etwas Ungebührliches, widersprach, schwänzte den Unterricht, widersetzte sich, dann wurde nicht er bestraft, sondern sein Spielgefährte. Die Begründung war so schlicht wie erbarmungslos. Ein König konnte nicht gezüchtigt werden, ohne die göttliche Ordnung zu verletzen. Also musste jemand anderes die Schläge erhalten, aber nicht irgendwer. Es musste jemand sein, der dem Prinzen nahestand. Ein Kind, das er kannte, täglich sah, vielleicht sogar mochte. Nur so hatte die Strafe Wirkung. Der Schmerz des Prügelknaben wurde zum Spiegel der Schuld des Prinzen. So saßen sie also nebeneinander, in der Bibliothek, im Schulzimmer, im Garten, lernten die gleichen Verse, übten das gleiche Latein. Doch zwischen ihnen lag eine unsichtbare Linie. Der eine trug Hoffnung, Herkunft, eine ganze Nation im Blick. Der andere trug seinen Rücken. Der Tagesablauf war geregelt bis ins Detail. Morgengebet, Frühstück, Schulunterricht, meist unter der Aufsicht eines Tutors, oft ein Theologe oder Gelehrter. Dann Übungen in Etikette, Rhetorik, Schach, Geschichte. Der Prinz lernte zu regieren, der Prügelknabe lernte Geduld. Denn er durfte nicht unterbrechen, nicht widersprechen, nicht sich beschweren. Seine Aufgabe war, da zu sein, als Schatten, als Mahnung. Wenn der Prinz sich weigerte zu lernen oder trotzig wurde, stand der Prügelknabe auf, wortlos, Er wusste, was kam. Der Tutor, meist ein älterer Mann mit finsterem Gesicht und ruhiger Hand, holte die Rute. Eine Haselrute oder ein Lederriemen. Kein Ausbruch, kein Zorn. Nur die mechanische Durchführung eines Rituals. 5 Schläge, 10. Je nach Stimmung, nach Schwere des Vergehens. Der Prügelknabe legte sich über den Hocker, zog das Hemd hoch. Die Schläge klatschten auf die nackte Haut, hinterließen rote Striemen. Manchmal Blut. Der Prinz sah zu, musste zusehen. Das war Teil der Methode. Die Schuld durfte nicht entgleiten, nicht abstrahiert werden. Sie musste ein Gesicht haben, einen Schmerz, eine Spur. Und oft genug, so heißt es in Briefen und Aufzeichnungen, weinten beide. Der eine aus Schmerz, der andere aus Ohnmacht. Wie wurde man ein Prügelknabe? Nicht durch Geburt. Es war kein vererbter Stand, kein Erbe. Oft stammten diese Kinder aus niederem Adel, hoch genug, um mit dem Prinzen verkehren zu dürfen, niedrig genug, um geopfert zu werden. Manchmal war es der Ehrgeiz der Eltern, der sie an den Hof brachte. Ein Platz an der Seite des Thronfolgers versprach Einfluss, vielleicht ein Amt in der Zukunft. Doch niemand fragte das Kind.
Er war kein Diener, auch kein bloßer Spielkamerad. Er war beides. Und keiner. Manchmal verband die beiden Jungen eine enge Freundschaft, vielleicht sogar eine kindliche Liebe. Sie teilten das Zimmer, den Unterricht, das Spiel. Doch über allem stand die Gewissheit, wenn der Prinz versagte, bezahlte der andere den Preis. Die Psychologie dieser Beziehung war ein Drahtseilakt. Der Prinz konnte in seinem Freund Trost suchen und ihn zugleich verletzen lassen. Der Prügelknabe konnte hoffen, geschätzt zu werden und musste doch fürchten, dass jedes Lächeln ein Vorbote von Schmerz war. In manchen Fällen, so berichten Chronisten, entwickelte sich Mitgefühl, in anderen Verachtung.
Bekannte Fälle gibt es wenige, doch einige ragen heraus. Einer davon war William Murray, späterer Earl of Dysart, der in jungen Jahren an der Seite des späteren Königs Charles I. von England erzogen wurde. Ob er tatsächlich geschlagen wurde, bleibt ungewiss, doch seine Nähe zum König zeugt von der Ambivalenz der Rolle. Nähe und Demütigung lagen eng beieinander.
Frankreich kannte ähnliche Praktiken, wenn auch unter anderem Namen. Auch dort galt, ein königliches Kind war über jeden Tadel erhaben. Strafe musste durch Umweg wirken, durch Stellvertreter. Und so war der Prügelknabe ein Element höfischer Pädagogik. Absurd, ja, aber konsequent in einer Welt, in der Blut heiliger war als Gerechtigkeit.
In der höfischen Hierarchie stand der Prügelknabe an einem seltsamen Ort. Er war nicht Teil des Dienstpersonals. Dafür war er zu nah am Prinzen. Aber er war auch kein Hofmitglied im eigentlichen Sinn. Man sprach mit ihm, aber selten über ihn. Er aß gut, wohnte warm, aber seine Position war jederzeit entziehbar. Und mit dem Ende der Kindheit des Prinzen endete auch sein Nutzen. Manche Prügelknaben erhielten Posten als Geste der Dankbarkeit. Andere verschwanden, ohne Spur. Die langfristigen Folgen dieser Praxis sind kaum dokumentiert. Doch man kann sie erahnen. Was geschieht mit einem Kind, das lernt, Schmerz als System zu akzeptieren? Das Schläge nicht verdient, aber erträgt. Und was geschieht mit dem, der zusieht, wehrlos, mächtig und doch gebunden? Es ist kein Zufall, dass viele Herrscher, die so erzogen wurden, eine komplizierte Beziehung zu Autorität und Schuld entwickelten. Die Praxis verschwand langsam. Mit der Aufklärung kam das Bewusstsein, dass Erziehung auch anders funktionieren konnte. Die Vorstellung, dass ein König ein Mensch sei wie jeder andere, fehlbar, formbar, verantwortlich, setzte sich durch. Man begann, Prinzen direkt zu erziehen, sie für ihre Fehler selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Auch die körperliche Züchtigung verlor an Ansehen, nicht aus Mitleid, sondern aus Vernunft. Zurück blieb ein Kapitel, das kaum jemand kennt, ein Beruf ohne Ausbildung, ohne Anerkennung, ohne Zukunft und doch real. In den Schatten der Paläste, zwischen goldenen Betten und marmornem Boden, stand ein Kind bereit, das nicht herrschen durfte, aber dafür litt. Damit der andere lernen konnte, was Macht bedeutet. Oder auch nicht. Heute ist der Begriff Prügelknabe ein Bild. Ein Wort für den, der schuldlos bestraft wird. Doch einst war es mehr als ein Bild. Es war eine Rolle, ein Leben, ein Kind. Kapitel 3. Talgkerzenzieher. Der Geruch war das Erste, was einem entgegenschlug. Beißend, süßlich, faul. Schwer wie nasses Leder in der Sommersonne. Wer die Werkstatt eines Talgkerzenziehers betrat, konnte den Gestank nicht umgehen. Er kroch in die Haare, in die Kleider, setzte sich hinter die Augen. Es war der Geruch des Lichts der Armen. In einem schmalen Haus, kaum breiter als ein Ochsenkarren, drängte sich das Handwerk zwischen rußgeschwärzten Balken. Der Boden bestand aus gestampfter Erde, gesprenkelt von dunklen Flecken, wo Fett getropft und eingezogen war. Die Wände waren mit Regalen gesäumt. Darauf standen Formen aus Holz, Leinenfäden auf Spulen, Tonkrüge mit Lauge und Schalen mit Asche. Ein großer Kessel thronte in der Mitte des Raumes, rußgeschwärzt, von Eisenketten an einem Deckenbalken hängend. Darunter glomm ein Holzkohlefeuer, beständig genährt, stets hungrig. Darin schmolz das, was andere fortwarfen. Rinderfett, Hammeltalg, Schweineschmalz. Alles, was aus dem Schlachthaus kam und nicht essbar war, fand hier neue Form. Der Talgkerzenzieher war kein angesehener Mann, doch auch keiner ohne Achtung. Sein Handwerk war nützlich, alltäglich, unentbehrlich. Er brachte Licht dorthin, wo es sonst keins gab. In Hütten, in Ställe, in Küchen, in die Kammern der Stadtwachen. Dort, wo kein Wachs leuchtete und kein Öl duftete, flackerte das matte, rußige Licht seiner Kerzen. Die Reichen rümpften die Nase, wenn sie durch seine Straße gingen. Doch in der Dunkelheit griff auch ihre Magd zur Talgkerze, wenn der Wind das Feuer im Kamin gelöscht hatte. Der Weg zum Kerzenzieher war ein Lehrpfad aus Hitze, Geruch und Geduld. Junge Burschen traten in die Lehre, meist als Söhne von Handwerkern oder Schlachtknechten. Sie lernten zuerst zu schmelzen, wie man Fettstücke kleinschnitt, wusch, mit Wasser auskochte, bis sich das Reine vom Bodensatz trennte. Sie lernten, wann der Talg bereit war, wenn er sich klarzog, blassgelb, ohne Fäden, ohne Schaum. Sie mussten begreifen, wie man Dochte spann, aus Flachs oder Hanf, so gedreht, dass sie gleichmäßig brannten. Dann das eigentliche Ziehen. Der Docht wurde an einem hölzernen Rahmen befestigt, eingetaucht in das heiße Fett, gehoben, abgekühlt, wieder eingetaucht. Dutzende Male, bis eine Kerze wuchs. Es war ein Kreislauf aus Bewegung, aus Rhythmus. Tauchen, heben, kühlen, ein Tanz der Geduld. Die Luft war dick vor Dunst, jedes Fenster beschlagen. Im Sommer stank es unerträglich, im Winter dampfte es wie ein Badhaus. Die Hitze des Kessels brannte auf der Haut, die Dämpfe reizten die Lunge. Die Hände waren ständig fettig, die Fingernägel braun und weich vom Kontakt mit Lauge und Asche. Doch die Kerzen wurden langsam, stetig, reihenweise geboren, auf Stangen gelegt, im Fenster aufgehängt, manchmal sogar in Körben zum Markt getragen. Nicht alle Talgkerzen waren gleich. Manche gossen ihre Kerzen in Formen aus Zinn oder Ton für ein gleichmäßigeres Ergebnis.
andere zogen sie von Hand. Die einfachsten Kerzen waren stumpf, unregelmäßig, voller Luftblasen. Doch sie brannten. Und das war alles, was zählte. Denn das Leben vor der Elektrizität war ein Leben im Schatten. Ohne Kerze war die Nacht lang, gefährlich, still. Kerzen bedeuteten Sicherheit, Arbeit, Gebet. Sie wurden bei Geburten angezündet, bei Totenwachen, beim Lesen, Nähen, Essen. Sie standen in Stalllaternen auf Altarstufen, in Schalen auf dem Boden, um die Mäuse zu scheuchen. Wachs war das Licht der Kirchen, der Höfe, der Patrizierhäuser. Talg gehörte dem Volk. Seine Flamme war kleiner, gelblicher, sein Licht zitterte. Es roch beim Brennen nach verbranntem Haar, nach Stall, nach Leben. Er ruste, schwärzte die Decke, brannte ungleichmäßig, doch er war da. Immer. In jedem Haus mindestens ein Bündel, eingewickelt in grobes Tuch. Die Kundschaft des Talgkerzenziehers war bodenständig. Mägde, Knechte, Handwerker, Wirte, Nachtwächter, Fuhrleute. Sie kauften Lose, oft einzeln, manchmal im Dutzend. Man bestellte zum Feiertag, zum Winterbeginn, zur Geburt eines Kindes. Man ließ sich auch alte Kerzenreste abkaufen. Das Talgbrot wurde eingeschmolzen, gereinigt, neu verarbeitet. Nichts ging verloren. Die gesundheitlichen Folgen des Handwerks waren zahlreich, wenn auch selten benannt. Die Dämpfe reizten die Lungen. Die Arbeit mit heißem Fett brachte Verbrennungen. Das ständige Heben der Tauchstangen zerrte an Schultern und Rücken. Die Augen litten unter dem Ruß, die Haut unter der Feuchtigkeit. Viele Kerzenzieher starben früh an Lungenleiden, Gicht, Rheuma. Doch es war ein ehrliches Leben. Kein Almosen, kein Diebstahl. Und man wusste, dass das eigene Licht in vielen Fenstern brannte. Mit der Zeit änderte sich alles. Zunächst kamen bessere Dochte, dann gereinigter Talg. Später wurde Stearin erfunden, härter, sauberer, geruchsärmer, schließlich Paraffin, ein Nebenprodukt der Erdölverarbeitung. Hell, geruchlos, leicht zu formen. Die Talgkerze wurde verdrängt. Man erinnerte sich ihres Geruchs, aber man wollte ihn nicht mehr. Der Fortschritt roch nach nichts, und das galt als Verbesserung. Mit dem elektrischen Licht starb das Handwerk. Kein Bedarf mehr für rußende Flammen. Die Werkstätten schlossen, einer nach dem anderen, ihre Spuren verloren sich, die schweren Kessel, die Tauchgestelle, die Fettfässer. Heute erinnern nur noch wenige daran. Vielleicht ein alter Kerzenständer mit Spuren von bräunlichem Wachs. Vielleicht ein Gedicht. Vielleicht ein Geruch, der kurz wiederkehrt, wenn man Schmalz in der Pfanne brät. Doch wer das Licht der Talgkerzen je gekannt hat, flackernd, warm, unvollkommen, der weiß, wie viel Mühe nötig war, um der Dunkelheit einen Schritt abzutrotzen. Es war kein schönes Licht, aber es war das Licht der vielen. Und es kam aus der Hand derer, die schwitzten, rochen und zogen, immer wieder, immer weiter, bis eine Flamme stand. Kapitel 4 Schweinehirt. Der Tag begann vor dem Licht. Wenn das Gras noch schwer vom Tau war, der Himmel nur ahnte, dass bald ein Morgen folgen würde, stand der Schweinehirt bereits an der Schwelle seiner Hütte. Ein schmaler Bau aus geflochtenem Weidengeflecht und Lehm, duftend nach Rauch, Tier und feuchtem Boden. Hinter ihm lag die Feuerstelle, aus der nur noch ein letzter roter Funke glimmte. Vor ihm Bewegung, Grunzen, Stampfen, das leise, dumpfe Trommeln von Hufen auf feuchter Erde. 30, manchmal 40 Tiere, alle mit Borsten, die wie Nadeln standen, und Augen, die mehr wussten, als man glauben wollte. Er sprach nicht viel, aber wenn er es tat,
dann in einer Sprache, die keine Menschen erfanden. Ein kurzer Pfiff, ein Zischlaut, ein kehliges Wort, das irgendwo zwischen Befehl und Bitte hing. Die Schweine reagierten, nicht immer gehorsam, aber wachsam. Sie kannten ihn und er sie. Seit Wochen, manchmal Jahren, trieben sie gemeinsam durch die Wälder, nicht durch umzäunte Weiden, sondern durch freies Land, durch feuchte Laubschluchten, wo sich Eichen reckten und das Unterholz dicht war wie eine Faust. Hier wuchs die Mast. Eicheln, Bucheckern, Wurzeln. Was der Boden hergab, nahm die Herde.
Ein Schweinehirt war kein Bauer. Er lebte nicht von Feldern, sondern vom Zwischenraum, zwischen Dorf und Wildnis, zwischen Wald und Mensch. Er folgte den Tieren, aber lenkte sie auch. Mit einem langen Stock, manchmal mit Hunden, oft nur mit seiner Stimme. Es war ein stilles, geduldiges Handwerk. Man konnte nicht hetzen. Wer Schweine treiben wollte, musste warten können. Musste den Weg kennen, das Wasser, die Stellen, wo das Wild kreuzte, wo die Gefahr lauerte.
Denn die gab es. Wölfe, selten, aber gefürchtet. Eber, wild, störrisch, tödlich, wenn man sie in die Enge trieb. Räuber, die glaubten, ein Schwein sei leichter zu erlegen als ein Hirsch oder einfach das Gelände selbst. Sümpfe, in denen man mit dem Fuß den Halt verlor. Morast, der ein Tier bis zur Hüfte verschlucken konnte. Der Schweinehirt musste sie alle kennen. Die Wege, die Launen der Tiere, die Zeichen im Unterholz. Ein umgeknickter Zweig, ein plötzliches Schweigen der Herde. Das konnte alles bedeuten.
Er trug grobes Tuch, mit Fett eingerieben gegen Regen. An den Füßen einfache Schuhe aus Rindsleder, oft mit Bast umwickelt, damit die Kälte nicht zu sehr biss. Um die Hüfte ein Gürtel mit Messer und einem Beutel voller Salz. Zum Locken, zum Tauschen, manchmal als letzte Hilfe gegen Verwesung, wenn ein Tier verendete und man den Kadaver nicht rechtzeitig bergen konnte. Man roch ihn schon von Weitem, den Hirt, nach Schwein, nach Rauch, nach Erde. Die Leute im Dorf sahen ihn selten, und wenn, dann mit einem gemischten Blick. Respekt und Abscheu, Faszination und Spott. Der Schweinehirt war keiner von ihnen, obwohl er für sie arbeitete. Er stand zwischen den Welten, wie seine Tiere.
Es gab Unterschiede unter seinesgleichen. Wer Hausschweine hütete, trieb meist zahmere, trägere Tiere. Tiere, die man kannte, die im Stall geboren waren, mit Menschenstimme aufgewachsen. Doch wer Wildschweine führte, hatte es mit anderen Wesen zu tun. Es war keine Herde, es war ein Bund. Ein zähes Aushandeln zwischen Instinkt und Führung. Diese Hirten arbeiteten oft im Dienst der Jagdherren, Adlige, die sich Eberbraten auf den Tisch wünschten, aber selbst nicht durchs Unterholz kriechen wollten. Der Schweinehirt trieb die Tiere bis zur Schneise. Dann kamen Hunde, Hörner, Reiter. Was er wochenlang gepflegt hatte, wurde an einem Morgen getötet, zerlegt, gesalzen, aufgetragen. Ein Leben für einen Festschmaus.
Und doch klagte er nicht, nicht laut. Denn er wusste, ohne ihn kein Braten, kein Rauchfleisch, keine üppige Tafel. Seine Arbeit war nieder, aber nötig. Wer das wusste, ging mit geradem Rücken durch den Wald. Auch wenn er wusste, dass man ihn beim Namen nicht kannte.
Der Tag verging im Gehen, langsam, tastend, immer auf der Suche, nach Wasserstellen, nach Schatten, nach Nahrung. Das Grunzen der Tiere begleitete ihn, ein permanentes Hintergrundgeräusch. Manchmal schrill, manchmal dumpf. Und dazwischen immer wieder das leise Knacken von Ästen, das leise Rascheln von Käfern im Laub. Das Leben um ihn war nie laut, aber es war da, überall.
Am Abend wenn die Sonne nur noch durch die Stämme fiel, wie durch die Finger einer riesigen Hand, suchte er ein Lager. Ein ausgetretener Platz, von alten Schweinen glattgewühlt, von vorherigen Nächten schon bekannt. Die Tiere legten sich grunzend, schmatzend, manchmal leise quiekend im Schlaf. Der Hirt entzündete ein Feuer, nicht groß, nur genug, um den Frost zu vertreiben, den Rauch gegen Mücken zu heben. Dann aß er. Brot, etwas Käse, ein Schluck aus dem Ledereimer. Nicht viel, aber genug. Seine Gedanken waren selten laut, aber sie waren da. Manchmal dachte er an den Hof, den er belieferte, an die Küchen dort, an das silberne Besteck, die Gespräche über Geschmack. Und er fragte sich, ob je jemand daran dachte, woher das Fleisch kam, wie weit es gegangen war, wie viel Zeit in jedem Bissen steckte. Meistens verwarf er den Gedanken wieder, denn das Schwein wusste es, und das reichte. Die Jahre zogen vorbei wie das Wetter. Einige Hirten blieben alt, andere verschwanden früh, im Sumpf, im Fieber, im Winter. Man sprach nicht viel davon, nur dass der Wald jemanden behalten hatte. Und manchmal, an kühlen Nächten, wenn ein Schwein plötzlich hochschreckte, sagte man, es habe den alten Hirt gehört. Seine Schritte, sein Flüstern, sein Ruf. Dann kam der Wandel. Felder wurden eingezäunt, Schweine gemästet in Ställen. Der Wald wurde zur Grenze, nicht mehr zum Weidegrund. Maschinen ersetzten Hunde, Futter kam aus Säcken, nicht aus Bäumen. Der Schweinehirt war plötzlich zu viel, zu langsam, zu frei, zu schwer zu zählen. Man nannte es Fortschritt. Und vielleicht war es das. Aber der Klang des Grunzens im Wald, der langsame Takt der Hufe im Laub, das ruhige, atmende Miteinander, all das verstummte. Heute lebt der Beruf nur noch in Nachstellungen, auf Märkten, in Geschichten. Manche ziehen mit Schweinen durch Parks, zur Erinnerung, zur Schau. Und doch, wer genau hinhört, erkennt den Ernst darin, denn der alte Hirt war kein Schausteller. Er war ein Wächter, ein Begleiter, ein Teil der Tiere, die er führte, und Teil des Bodens, über den sie zogen. Wer mit ihm ging, ging langsam, sah mehr, roch mehr, hörte mehr und wusste am Ende des Tages, dass auch das, was niedrig galt, manchmal ein ganzes Leben trug, grunzend, schmatzend, schnaufend, aber ehrlich. Kapitel 5 Alchemist. Wenn der Nebel des Morgens noch zwischen den Dächern hing und die Stadt kaum atmete, war in einem einzelnen Fenster schon Bewegung, ein fahles, zuckendes Licht hinter milchigem Glas, das aus keinem Herdfeuer stammte. Ein dünner Streifen Rauch stieg aus einem schiefen Schornstein, mischte sich mit dem Dunst der Gassen, trug den bitteren Geruch von Schwefel, Quecksilber und kalziniertem Kupfer mit sich. Wer vorbeiging, hielt den Atem an, nicht wegen des Gestanks, sondern wegen des Ortes selbst. Dahinter wohnte ein Alchemist. Er war kein Gelehrter im kirchlichen Sinne, kein Arzt mit Lizenz, kein Schmied mit Zunftbrief. Und doch umgab ihn eine Art stilles Gewicht. Alchemisten standen außerhalb des Gewöhnlichen, zwischen Wunder und Wahnsinn, zwischen Licht und Rauch. Manche hielten sie für weise Männer, andere für Betrüger. Die Wahrheit aber lebte in der Dämmerung dazwischen, verborgen hinter Glasretorten und chiffrierten Schriften. In seiner Kammer, halb Studierstube, halb Werkstatt, herrschte ein seltsamer Rhythmus. Es war nie ganz still, nie ganz laut. Der Klang eines Tropfens, der aus einer Kupferspirale in eine Schale fiel. Das leise Knistern von Kohle unter dem Atanor, dem Ofen, der nie ganz ausging. Das metallische Klirren, wenn eine Zange gegen einen Kolben stieß. Die Alchemie war eine Welt aus Geräuschen, so fein und unregelmäßig, dass sie mehr an ein Murmeln erinnerte als an Arbeit. Der Raum war niedrig, das Fenster klein. An den Wänden hingen Diagramme, Kreise in Kreisen, Tierköpfe auf Menschenskizzen, lateinische Inschriften, Zeichen, die aussahen wie fremde Sterne. Auf einem schweren Tisch lagen Pergamentrollen, manche halb verbrannt am Rand, mit Tinte beschrieben, deren Braun sich mit der Zeit ins Rötliche gezogen hatte. Federkiele in einem Becher, eine Sanduhr neben einer kleinen Statue des Hermes Trismegistos, jenes mythischen Urgelehrten, der für viele Alchemisten das Sinnbild aller Weisheit war. Der Alchemist stand mit gebeugtem Rücken vor seinem Tiegel. Seine Finger, verbrannt und verfärbt von Salzen und Metallen, bewegten sich mit vorsichtiger Sicherheit. Vor ihm zitterte eine Flüssigkeit, trüb, grünlich, mit einem dünnen Film, der bei jeder Bewegung aufriss wie altes Glas. Er blies durch ein Rohr Hitze zu, beobachtete, wie sich das Innere veränderte, wie das Wasser wich, das Salz zurückblieb, wie etwas Neues entstand oder wieder in sich zusammenfiel. Was er suchte, war mehr als Gold. Die Transmutation von unedlem zu edlem Metall, das war das Ziel, das viele kannten. Doch der Stein der Weisen bedeutete mehr. Er war Symbol und Substanz zugleich. Manche sagten, er verwandle Blei in Gold. Andere glaubten, er heile alle Krankheiten. Wieder andere sahen in ihm die letzte Stufe eines inneren Prozesses, die Vervollkommnung des Geistes, die Läuterung der Seele durch die Materie. In jedem Fall war der Stein nicht einfach zu finden. Er lag verborgen in 100 Schritten, 7 Phasen, 3 Farben, Nigredo, Albedo, Rubedo, Schwarz, Weiß, Rot, Tod, Reinigung, Auferstehung. Nichts in der Alchemie geschah schnell. Der Fortschritt war langsam, wie ein Atemzug unter Wasser. Wochenlang konnte ein Ansatz ruhen, auf eine bestimmte Konjunktion wartend, einen bestimmten Mondstand, denn alles war verbunden, Himmel und Erde, oben und unten. Der Makrokosmos spiegelte den Mikrokosmos. Ein Fehler im Moment, ein falscher Tag, konnte das Werk zerstören. So saß der Alchemist oft nächtelang mit geschwollenen Augen und zitternden Lidern an seinem Werk. Er las in alten Texten, in arabischer Schrift, in griechischer Transkription, in lateinischen Übertragungen. Er las Geber, der das Quecksilber-Schwefel-Prinzip formuliert hatte, Albertus Magnus, Paracelsus, Roger Bacon. Manche Werke waren klar wie Wasser, andere sprachen in Rätseln. Verbirgt das Grün der Löwenhaut im Ei des Raben, und du wirst das Rote finden, das ewig bleibt. Keine Erklärung, kein Kommentar. Nur Symbol, Andeutung, Schatten. Die Werkzeuge waren einfach und doch voller Bedeutung. Glaskolben, deren Form an Uterus oder Schädel erinnerte. Destillierhelme, retortenförmig, mit langen Hälsen, Zangen, Mörser, Schlauchverbindungen, kupferne Becken, Bleiplatten. Und immer der Atanor, das Herzstück, ein Ofen mit gleichmäßiger Hitze, Symbol für Geduld und Beständigkeit. Manche Ofenarten wurden nach Tiernamen benannt, Salamander, weil sie dem Feuer widerstanden. Manche Schalen nach Himmelskörpern. Nichts war bloß Werkzeug. Alles war Gleichnis. Der Alchemist war allein, meist. Nicht aus Arroganz, sondern aus Schutz, denn seine Arbeit war verdächtig. Die Kirche duldete ihn, solange er nicht zu offen sprach. Die Zünfte misstrauten ihm, weil er keinem Handwerk wirklich zugehörte. Und das Volk, das sah in ihm einen Mann, der mit Teufeln sprach, der Schatten in Gläser bannte und Tote aufwecken konnte. Der Alchemist wusste um seinen Ruf, aber er brauchte die Einsamkeit. Das Werk war zu zerbrechlich für viele Hände, zu heilig für fremde Augen. Es gab Scharlatane, zweifellos. Männer, die mit farbigem Pulver und Tricksgold vorgaben, wo nur Staub war. Die Fürsten um Geld betrogen, mit leeren Versprechungen von Reichtum. Auch das war Teil der Geschichte. Doch daneben standen die wahren Alchemisten, getrieben nicht vom Gewinn, sondern von Erkenntnis. Ihr Gold war nicht zum Handeln gedacht. Es war ein Ziel, um sich selbst zu prüfen. Denn wer Gold aus sich selbst machen wollte, musste selbst rein sein. So glaubten sie. Paracelsus, der schweizerische Arzt und Mystiker, sprach nicht vom Gold der Münzen, sondern vom inneren Feuer, das Leiden heilen könne. Nicolas Flamel in Paris wurde zur Legende. Man erzählte, er habe den Stein gefunden und sei Jahrhunderte später noch gesehen worden. Wahrscheinlich war das Gedicht. Aber es zeigt, wie tief der Glaube reichte. Nicht nur in das, was der Alchemist tat, sondern in das, was er sein konnte. Ein Mittler zwischen Welten. Am Ende war es die Wissenschaft, die ihn verdrängte. Die Chemie trat aus seinem Schatten, schüttelte die Symbole ab, die Gleichnisse, die Mysterien. Sie behielt die Geräte, die Methoden, die Geduld, aber nicht die Sehnsucht. Der Alchemist suchte die Wahrheit in der Tiefe der Dinge, in der Sprache des Schwefels. Der Chemiker suchte sie in der Formel. Und so starb der Alchemist nicht durch Spott, sondern durch Vernunft. Doch sein Geist blieb. In jedem Labor, wo ein Forscher wartet, bis etwas sich ändert. In jeder Frage, die größer ist als das Messbare. In jeder Ahnung, dass Wissen auch Verwandlung sein kann. Und wenn man tief in der Nacht allein mit einem Gedanken eine Kerze anzündet und die Flamme beobachtet, wie sie zittert und wächst, dann ist es vielleicht nur Licht. Oder aber ein letzter Gruß aus einem alten Labor, wo ein Mann mit schwarzen Rändern unter den Augen noch einmal in den Tiegel schaut und hofft, dass es heute gelingt. Kapitel 6. Schreiber. Die Feder senkte sich. Ein zarter Hauch auf rauem Grund, kaum mehr als ein Wispern. Und doch begann in diesem Moment etwas, das Bestand haben sollte. Ein Vertrag, ein Vers, ein Gebet. Der Schreiber neigte sich über das Pult, sein Körper gebeugt, die Finger ruhig, der Atem flach. Die Tinte rann in einem feinen Faden aus dem gespaltenen Kiel, folgte der Führung der Hand und hinterließ Zeile um Zeile in Tinte gebanntes Denken. Es war eine Kunst, die leise sprach und doch ganze Städte bewegte. Der Schreiber war ein Diener der Sprache und ein Handwerker der Ordnung. Lange vor dem mechanischen Satz, bevor Druckpressen die Wörter vervielfältigten und Tasten sie in Sekundenschnelle erzeugten, war jedes geschriebene Wort ein Akt menschlicher Konzentration. Ob in einer bischöflichen Kanzlei, in der Halle einer Stadtschreiberei oder im abgeschiedenen Skriptorium eines Klosters, überall dort, wo Worte Gewicht trugen, war der Schreiber unerlässlich. Seine Arbeit war sichtbar und zugleich unsichtbar. Die Dokumente trugen die Namen der Unterzeichner, der Herren und Handelnden, doch der Schreiber hatte ihre Worte gefasst, sie mit Sorgfalt gebogen, in rechtliche und rhetorische Form gegossen. Er war Zeuge, manchmal Mitwisser, oft der Erste, der wusste, was im Verborgenen beschlossen wurde. Ein Eid, ein Kauf, eine Schuld. Nichts war gültig, solange es nicht zu Papier, zu Pergament oder auf Wachstafel gebracht war. Und das war seine Aufgabe. Der Arbeitsplatz eines Schreibers war schlicht und funktional, aber geprägt von stiller Würde. Ein schräggestelltes Pult aus Holz, an dem das Schreiben leichter fiel. Daneben ein Tintenfass, sorgfältig aus Metall oder Ton gearbeitet,
mit einem Deckel, um das Verdunsten zu verlangsamen. Die Feder, meist aus der Schwinge einer Gans, gespalten und angespitzt mit einem feinen Messer, dem Federmesser, das ebenso wichtig war wie die Feder selbst. Je nach Schriftgröße wurde sie neu geschnitten, sorgfältig, damit sie gleichmäßig floss und nicht kratzte.
Das Material bestimmte den Takt. Pergament aus Tierhaut, zäh, langlebig, aber teuer. Später Papier, dünner, glatter, empfindlicher gegen Feuchtigkeit. Der Geruch des Arbeitsplatzes war eigentümlich. Ein Hauch von Leim, Tinte, altem Leder, kaltem Wachs. Und das Geräusch, das feine Kratzen der Feder, das Krächzen des Kiels, wenn er sich dem Ende neigte. Manchmal das Tropfen der Sandstreu, die über frische Tinte gestreut wurde, um das Verwischen zu verhindern. Es war eine Welt der Zwischentöne, der Konzentration, der Disziplin. Die Ausbildung eines Schreibers war lang. Lesen und Schreiben waren keine Selbstverständlichkeiten. In Klöstern wurde es mit der lateinischen Liturgie vermittelt, in Städten oft durch private Lehrer oder durch Aufnahme in eine Kanzlei. Manche stiegen als Laufburschen ein, reichten Tinte, hielten die Lampe, lernten durch Zusehen, durch Wiederholung, durch Korrektur. Andere kamen von der Universität, mit Wissen in Jura, Theologie, Rhetorik. Und wieder andere blieben ihr Leben lang einfache Kopisten, die Seiten um Seiten abschrieben, ohne Anspruch auf höhere Weihen. Die Aufgaben waren vielfältig. In städtischen Schreibstuben verfasste man Urkunden, Geburts- und Sterbeeinträge, Schuldscheine, Kaufverträge. In den Residenzen der Fürsten wurden Edikte, Gesetze, Hofchroniken aufgesetzt. In den Klöstern dagegen galt der Schreiber als Bewahrer des Heiligen. Er kopierte Evangelien, Psalter, Predigten, manchmal mit kunstvollen Initialen, in Gold und Zinnober eingefasst. Jede Zeile war Gebet, jeder Buchstabe Andacht. Fehler waren nicht nur ein Makel, sie waren Sünde. Denn in der Wiederholung des Heiligen durfte sich das Menschliche nicht zu deutlich zeigen. Doch auch in der Welt der weltlichen Schreiber galt: Genauigkeit war Pflicht. Ein Zahlendreher, ein falsch gesetztes Datum. Und der Kauf war ungültig, die Schuld unerkannt, der Wille eines Sterbenden missverstanden. Manchmal wurde nachträglich radiert, mit Messer und Bimsstein. Aber jeder Eingriff war sichtbar. Und nicht selten war es der Schreiber selbst, der für die Folgen eines Fehlers zur Rechenschaft gezogen wurde. Die Arbeit war anstrengend. Die Haltung gebückt, die Schultern verspannt, der Blick auf das Pergament geheftet, oft bei schlechtem Licht. Die Finger verkrampften sich nach Stunden, die Augen brannten, das Kreuz schmerzte. Und doch wurde weitergeschrieben. Denn oft wartete ein Bote, ein Stadtrat, ein Mönch, der das Werk dringend brauchte. Der Schreiber lebte im Dienst der Schrift. Und die Schrift duldete keinen Aufschub. Seine soziale Stellung war ambivalent. Er war kein Bauer, kein Handwerker im üblichen Sinn, aber auch kein Gelehrter. Er gehörte zu den Schriftkundigen, einer kleinen, aber bedeutenden Klasse. Manche kamen zu Einfluss, wurden Notare, Ratssekretäre, Chronisten. Andere blieben einfache Kopisten, deren Namen man nicht kannte. Und doch, ohne sie wären viele Geschichten nie erzählt worden, viele Gesetze nie vollstreckt, viele Gedanken nie weitergetragen. Mit der Erfindung des Buchdrucks veränderte sich alles. Plötzlich war die Kopie nicht mehr Handarbeit, sondern Mechanik. Der Buchstabe wurde zur Type, die Seite zur Druckplatte. Ein Text, der früher Wochen kostete, entstand nun an einem Tag. Die Schreiber verloren an Bedeutung. Klöster schlossen ihre Skriptorien, Städte beschäftigten weniger Kanzlisten, die Buchstaben blieben.
aber die Hände, die sie geformt hatten, wurden überflüssig. Doch der Beruf verschwand nicht sofort. Noch lange schrieb man Verträge von Hand, fertigte Urkunden, setzte Siegel. Erst mit der Schreibmaschine, dann mit dem Computer verloren die Schreiber endgültig ihr letztes Wirkungsfeld. Heute lebt der Begriff kaum noch weiter, allenfalls als Echo in Stadtschreiber, Gerichtsschreiber, als Andenken an jene, die einst die Worte trugen.
Und doch, wenn man ein altes Dokument in die Hand nimmt, ein vergilbtes Testament, ein sorgfältig verfasstes Diplom, ein Stundenbuch mit verzierten Rändern, dann spürt man sie noch, die Gegenwart jener ruhigen, geduldigen Hände. Man hört das Kratzen der Feder, das Räuspern bei einer schwer lesbaren Vorlage, das leise Aufatmen, wenn ein schwieriger Abschnitt gelungen ist. Es ist, als säße man einem Schreiber gegenüber und sähe ihm bei der Arbeit zu, einem Handwerker der Zeit, einem stillen Zeugen der Worte.
Kapitel 7. Scharfrichter. Er trat aus dem Schatten, wenn alle anderen sich abwandten, nicht laut, nicht mit Zorn, sondern in der stillen Gewissheit eines Mannes, der seine Pflicht kannte. Der Scharfrichter, Träger der letzten Handlung im Namen der Ordnung, Werkzeug der Gerechtigkeit, einsamer Zeuge der Vollstreckung. Sein Amt war alt, älter als die meisten Gesetze, denen er diente. Und obwohl er selten sprach, sprach doch alles an ihm. Das schwere Tuch, das breite Leder, das scharfe Beil. Er war kein Henker im landläufigen Sinn, kein Strick, keine Galgenleiter, kein improvisierter Fluchtruf. Der Scharfrichter arbeitete mit der Klinge, präzise, endgültig, unmissverständlich. In manchen Städten trug er das Beil wie ein Amtssiegel, in anderen war es das Richtschwert, lang, zweihändig geführt, auf Glanz poliert. Und er wusste, dass in der Kürze seiner Bewegung das Leben lag oder das unnötige Leiden eines bereits Verurteilten.
Sein Beruf war selten frei gewählt. Oft erbte man ihn, von Vater zu Sohn, innerhalb einer Familie, deren Namen nur in Registern auftauchten, nicht auf Gedenktafeln. Manchmal wurde er aufgezwungen als Teil einer Strafe, eines Schulterlasses, als Preis für einen Platz am Rande der Gesellschaft. Und doch gab es auch jene, die ihn annahmen, nicht aus Grausamkeit, sondern aus Notwendigkeit, aus Pflichtgefühl, aus einem düsteren Sinn für Ordnung. Ein Hinrichtungstag begann lange vor dem ersten Licht. Der Scharfrichter prüfte seine Werkzeuge. Das Beil, gewetzt, frei von Scharten. Die Handschuhe, das Lederzeug, die Leinenbinden. Das Richtschwert, falls es dieses war, war nie für den Kampf geschmiedet. Es hatte keine Spitze, war in der Balance anders gewichtet, gemacht für einen einzigen Zweck. Mit einem einzigen Hieb zu trennen, was kein Wort mehr verbinden konnte. Dann die Klinge. Gereinigt, gesegnet, manchmal still berührt von einem Priester oder einem Schreiber, der die letzten Worte der Stadtformel notierte. Der Ort war öffentlich, immer. Kein Tod in der Dunkelheit, kein Verschwinden im Verborgenen. Der Richtplatz lag meist am Rande der Stadt, auf einem Hügel, auf einem gepflasterten Platz. Die Menschen kamen in Scharen, aus Neugier, aus Angst, aus Gewohnheit. Und wenn der Verurteilte erschien, in Ketten, begleitet vom Geistlichen, folgte ihm der Scharfrichter in wenigen Schritten Abstand. Kein Blickkontakt, keine Worte. Er war nicht Richter, nicht Zeuge. Er war nur das Ende. Sein Weg zur Richtstätte war langsam, gleichmäßig. Man sollte ihn sehen. Man sollte wissen, dass das Recht nicht heimlich kam, sondern offen, sichtbar, unerbittlich. Und wenn er schließlich hinter dem Holzblock stand oder das Schwert hob. Dann geschah alles in einem einzigen Atemzug. Kein Zögern, kein Ausweichen. Die Klinge fiel und mit ihr der Kopf. Ein stumpfer Schlag, ein dumpfer Aufprall, ein Moment der Stille.
Dann kam die Geste. Der Scharfrichter hob den Kopf, zeigte ihn dem Volk, nicht aus Triumph, sondern als Beweis, dass das Urteil vollstreckt war. Die Ordnung war gewahrt, der Kreis geschlossen. Und er selbst, der Ausführende, trat wieder zurück in den Schatten. Doch seine Arbeit war damit nicht vorbei. Er musste das Beil reinigen, das Richtzeug verstauen, den Platz verlassen, oft in Begleitung der Nacht. Manchmal sprach er das letzte Gebet über dem Körper, wenn niemand sonst es tat. Er wusste, dass auch der Verurteilte ein Mensch war. Und er wusste, dass seine Hand der letzte Kontakt war zwischen Leben und dem, was danach kam. Abseits der Richtstätte war sein Leben von Grenzziehung geprägt. Er durfte keine Zunft betreten, oft keine Kirche, keinen Gasthof. Seine Kinder mussten eigene Viertel besuchen, eigene Schulen. Niemand wollte in seinem Haus wohnen, wenige mit ihm essen, und doch wurde er gebraucht. Nicht nur für den Tod, sondern auch für das, was sich niemand sonst zutraute. Das Abhäuten von Tieren, das Zerlegen von Leichnam zur medizinischen Untersuchung, die Reinigung von verseuchten Orten. Er war der stille Vollstrecker der Dinge, die jenseits der Schwelle lagen. Und darin lag auch ein Wissen über Körper, über Schmerz, über die Grenze zwischen Blut und Geist. In manchen Gegenden hatte der Scharfrichter besondere Rechte. Er durfte frei reisen, bestimmte Gebühren einziehen, sogar Wein keltern oder Medizin verkaufen. In Städten wie Nürnberg oder Mainz wurden Scharfrichter als städtische Beamte geführt, mit Gehalt, Wohnung, Schutz. Manche wurden berühmt, wie der Nürnberger Meister Franz Schmidt, dessen akribisch geführte Tagebücher noch heute von der Würde und Disziplin eines Berufs sprechen, der oft nur mit Furcht belegt wird. Doch der Preis war hoch. Isolation, Misstrauen, das stete Wissen, dass keine Hand je ganz gereicht wurde, dass kein Gespräch je ohne Schatten geführt war. Der Scharfrichter war das Ende. Und wer das Ende bringt, lebt selten im Anfang. Und doch, viele trugen ihre Aufgabe mit Stolz, weil sie wussten, dass ohne sie der Bann des Gesetzes kraftlos blieb. Weil sie wussten, dass ihre Präzision das Letzte war, was der Verurteilte erfahren würde. Über die Jahrhunderte wandelte sich das Bild. Mit der Aufklärung, mit neuen Vorstellungen von Recht und Strafe, mit dem Glauben an Besserung statt Vergeltung, schwand die Zahl der öffentlichen Hinrichtungen. Galgen wurden abgebaut, Richtblöcke verschwanden. Der Tod rückte in geschlossene Höfe, in Gefängnisse, in stille Vollstreckung. Und schließlich, als die Todesstrafe in vielen Ländern abgeschafft wurde, verschwand auch das Amt des Scharfrichters. Kein Nachfolger wurde mehr benannt, kein Beil gewetzt. Heute ist er Geschichte, eine Gestalt der Archive, der Stadtbücher, der Erzählungen. Und doch, wer auf einem alten Richtplatz steht, das Pflaster betritt, über dem einst das Schwert fiel, der spürt vielleicht noch etwas von der Stille, die dem Schlag folgte, etwas von dem Gewicht, das in der Hand lag, etwas von der Verantwortung, die jenseits von Gier, Hass oder Wut lag. Der Scharfrichter war kein Richter, kein Henker aus Lust, kein Werkzeug der Rache. Er war der Letzte. Der, der das Ende vollzog, wenn alle Worte gesprochen, alle Wege versperrt, alle Gnaden verweigert waren. Und in seiner Geste, so brutal sie erscheinen mag, lag auch ein dunkler Anflug von Gnade. Dass es schnell ging, dass es sicher geschah,
dass das Leben nicht im Schmerz zersplitterte, sondern in einem Schnitt. In dieser Genauigkeit, in dieser Einsamkeit, in diesem letzten Akt liegt das Vermächtnis eines Berufs, den niemand mehr ausübt, aber den niemand ganz vergessen kann. Kapitel 8: Zunftmeister. Er trat nicht laut auf, und doch senkte sich das Gespräch, wenn er den Raum betrat. Nicht aus Angst, sondern aus Anerkennung. Der Zunftmeister war kein König, kein Priester, kein Stadtherr. Und doch stand er für Ordnung, für Können, für eine Form von Autorität, die nicht mit Waffen, sondern mit Werkzeug errungen worden war. In seinem Blick lag die Erfahrung vieler Jahre an der Werkbank. Auf seinem Gürtel das Zeichen seines Handwerks, an seiner Stimme die Ruhe dessen, der gelernt hatte zu führen, ohne zu herrschen. In einer Zeit, in der die Stadtmauer nicht nur Schutz, sondern auch Grenze war, zwischen dem Eigenen und dem Fremden, dem Gelernten und dem Wilden, waren die Zünfte das Rückgrat des inneren Gefüges. Bäcker, Gerber, Schmiede, Weber, Schuster, Steinmetze, Färber, Fassbinder, Tuchmacher, jede Zunft hatte ihre eigene Ordnung, ihre Bräuche, ihre Regeln. Und an deren Spitze stand der Zunftmeister. Er wurde nicht ernannt, sondern gewählt. Aus der Mitte der Meister. Für ein oder mehrere Jahre, je nach Stadt, je nach Satzung. Nur wer das Handwerk in höchstem Maße beherrschte, wer wirtschaftlich gesichert war und moralisch als untadelig galt, konnte sich Hoffnung auf dieses Amt machen. Die Wahl erfolgte oft im Zunfthaus, unter dem ehrwürdigen Blick alter Urkunden, beim Klang des Zunftglöckchens, das nur zu solchen Anlässen geläutet wurde. Die Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, denn der Zunftmeister trug mehr als das Siegel. Er trug das Vertrauen einer Gemeinschaft, die sich selbst regierte, oft besser, als die Obrigkeit es vermochte. Sein Amt war weit mehr als ein Titel. Er überwachte die Lehrlingsausbildung, setzte Maßstäbe für das, was als gute Arbeit galt, schlichtete Streit unter Gesellen, überprüfte Maße, Gewichte, Reinheit der Stoffe, Festigkeit der Nähte, Klarheit des Glases, Gleichmäßigkeit der Maschen. Wer zu früh zum Meister aufsteigen wollte, wurde von ihm gebremst. Wer das Werk anderer kopierte, wer minderwertige Ware lieferte oder Geheimnisse verriet, wurde zur Rechenschaft gezogen. Mit Geldstrafe, mit Ausschluss, manchmal sogar mit Pranger. Denn das Ansehen des Handwerks hing an der Qualität seiner Werke und die Qualität an der Strenge seiner Hüter. Die Lehrjahre folgten einem festen Plan. Der Lehrling trat ein mit einem Handschlag, oft begleitet von einem kleinen Eid, in dem er Gehorsam, Fleiß und Verschwiegenheit gelobte. Er arbeitete unter Aufsicht, lernte vom Zuschauen, vom Mithelfen, vom Wiederholen. Der Zunftmeister konnte unangekündigt prüfen, ob die Arbeit dem Stand entsprach, ob der Lehrherr gerecht war, ob der Lehrling sich bewährte. Nach Jahren, 3, 4, manchmal mehr, trat der junge Mann zur Gesellenprüfung an. Dabei ging es nicht nur um Technik, auch Verhalten, Kleidung, Sprache, Ordnung der Werkzeuge wurden begutachtet. Denn das Handwerk war eine Lebensform. Wer es trug, trug es ganz. Der Meisterbrief war kein Blatt Papier. Er war ein Schwur, ein Zeichen der Reife, ein Zugang zu einem eigenen Werkstattplatz, zur Ehe, zur Stadtbürgerschaft. Der Zunftmeister überreichte ihn in feierlicher Runde, oft bei Licht und mit Brot und Salz, manchmal auch mit einem leichten Schlag der Hand. Ein symbolischer Tadel, der zugleich sagte: Nun liegt die Verantwortung bei dir. Neben der inneren Ordnung hatte der Zunftmeister auch eine Stimme in der Stadtpolitik. In vielen freien Städten saßen die Zunftmeister mit im Rat, verhandelten mit dem Stadtherrn über Zölle, Marktordnungen, Baurechte. Sie sorgten dafür, dass das Handwerk nicht von Kaufleuten oder Adeligen untergraben wurde, dass Preise ehrlich, Löhne angemessen, Lehrzeiten verbindlich blieben. Es war ein feines Gefüge aus Macht und Maß, in dem der Zunftmeister nicht nur Werkzeugführer, sondern auch Diplomat war. Konflikte blieben nicht aus. Zwischen den Zünften selbst, etwa wenn die Schmiede sich über die Maße der Hufeisen mit den Fuhrleuten stritten. Oder zwischen Zunft und Stadt, wenn neue Steuern drohten. Wenn fremde Meister ohne Prüfung in der Stadt arbeiten wollten. In solchen Fällen sprach der Zunftmeister mit fester Stimme. Nicht auf dem Marktplatz, sondern im Ratssaal, im Zunfthaus, in den engen Gassen der Macht. Nicht selten trug er bei offiziellen Anlässen ein eigenes Zeichen, einen Ring, ein Gehstock mit geschnitztem Griff, einen Mantel mit dem Emblem der Zunft. In manchen Städten hatten Zunftmeister eigene Sitze in der Kirche, eigene Grabsteine mit Berufszeichen, eigene Lichter bei Prozessionen. Sie wurden geachtet, nicht wie Heilige, sondern wie Väter. Ihre Stimme war nicht befehlend, sondern beratend. Aber wenn sie sprach, hörte man hin. Und doch war es kein einfaches Amt. Der Zunftmeister musste gerecht sein. In einer Zeit, in der Gunst und Gold vieles entscheiden konnten. Er musste zwischen Alt und Jung, zwischen Meister und Geselle, zwischen Stadt und Zunft vermitteln, ohne sich zu verlieren. Er stand unter Beobachtung, trug Verantwortung für das Handwerk und für die Menschen dahinter. Ein schlechter Zunftmeister konnte eine ganze Zunft in Misskredit bringen, ein kluger sie über Generationen hinweg stärken. Über allem aber wachte er über das, was das Handwerk im Innersten ausmachte, die Weitergabe von Können, das Bewahren von Würde, das Streben nach Form und Funktion. Es war kein romantisches Ideal, sondern eine gelebte Wirklichkeit, geformt aus Holz, Stein, Tuch, Metall, aber auch aus Disziplin, Sprache und Stolz. Mit der Neuzeit änderte sich alles. Erst kamen die großen Manufakturen, dann die Maschinen, dann die Fabriken. Die Regelwerke der Zünfte erschienen vielen zu starr, zu langsam, zu eng. Reformen lösten ihre Privilegien auf, neue Handelsgesetze untergruben ihre Märkte. Die Französische Revolution, die Gewerbefreiheit des 19. Jahrhunderts, die neue Idee von individueller Leistung, all das ließ die alten Zunftordnungen zerfallen. Und mit ihnen verschwand auch das Amt des Zunftmeisters. Was blieb, waren Reste. Alte Werkzeuge an Wänden, Zunfthäuser, nun als Museen, Namen auf alten Urkunden und Spuren in modernen Innungen, in Ausbildungsordnungen, in dem Gedanken, dass Berufe mehr sein können als Erwerb. Dass sie auch Gemeinsinn, Verantwortung und Identität stiften. Wenn heute ein Geselle seinen Meisterbrief erhält, steht er nicht mehr im Zunfthaus, nicht vor einem hölzernen Pult. Aber vielleicht hört er in der Stille, bevor das Papier überreicht wird, noch etwas vom Klang früherer Worte, von Regeln, die mehr wollten als Profit. Von einem Beruf, der sich selbst ernst nahm und der einst einen Zunftmeister hatte, der mit ruhiger Hand darüber wachte. Kapitel 9 Vogt. Der Nebel lag noch schwer auf den Feldern, als der Vogt bereits auf den Beinen war. Der erste Ruf eines Hahns war verklungen, das Licht der Stalllaterne flackerte gegen das frühe Grau und aus der Ferne klang das Quietschen eines schlecht geölten Wagenrades über den gefrorenen Boden. Er ging mit festem Schritt, den Mantel eng um die Schultern gezogen, das Wachssiegel seines Amtes an der Brust, das Holz des Stockes in der Hand glatt von Gebrauch. Ein Mann zwischen Herrenhaus und Dorf, zwischen Gesetz und täglichem Groll, zwischen Aufsicht und Abhängigkeit. Der Vogt. Er war kein freier Herr, doch auch kein einfacher Bauer. Sein Amt war entstanden im Gefüge des Feudalwesens, jener Ordnung, die die Welt in Lehnsherren und Vasallen in Grundbesitz und Dienstverpflichtung teilte. Der Vogt stand in diesem Gefüge als Vertreter des Herrn vor Ort. Nicht der Adelige selbst schritt über die Felder, maß Frondienste, prüfte Vorräte oder sprach Recht im Dorf. Das tat der Vogt, in seinem Namen, mit seiner Autorität, unter seiner Verantwortung. Manche Vogteien wurden vom Grundherrn direkt vergeben, als Lehen, als Amt, auf Zeit. Andere entstanden aus der Mitte der Dorfgemeinschaft, gewählt aus den Reihen der Freien. Ein Mann mit Ansehen, mit klarem Blick, mit festem Wort. Doch wer das Amt annahm, wusste, es brachte mehr Last als Lohn. Denn zwischen dem Gutsherrn, der die Ordnung wollte, und den Bauern, die unter ihr litten, war es der Vogt, der den Spagat hielt, oft auf blutigem Boden. Sein Tag begann mit dem Kontrollgang. Er kannte jede Parzelle, jeden Ackerstreifen, jeden Hof, wusste, welches Stück Land in diesem Jahr brach lag, welches mit Roggen bestellt war, wo das Vieh gewechselt werden musste. Er kannte die Namen der Knechte, die Schulden der Bauern, die Pflichtstunden der Mägde. Die Frondienste waren ihm gemeldet und es war seine Pflicht, sie zu überwachen. Wer fehlte, wer zu spät kam, wer sich drückte, wurde notiert, nicht aus Willkür, sondern weil die Ordnung der Flur auf Gleichmaß gebaut war. Ein Mann weniger auf dem Feld war ein Tag Arbeit verloren. Und ein verlorener Tag war ein Ärger, der sich nach oben fortsetzte. Der Vogt trieb keine Abgaben aus reiner Lust. Er sammelte, was dem Herrn zustand, Zehnt aus der Ernte, Geflügel zu Festtagen, Getreide aus der Mühle, Münzen, wo welche so flossen. Er wachte darüber, dass die Bannmühle genutzt wurde, dass das Holz nicht unerlaubt aus dem Wald geholt wurde, dass das Backrecht, das Braurecht, das Jagdrecht nicht verletzt wurden. Nicht jeder hielt sich daran, und wer erwischt wurde, hatte mit dem Vogt zu tun. Zuerst mit seinem Blick, dann mit seiner Stimme, zuletzt mit seinem Bericht. Doch er war nicht nur Aufseher, er war auch Mittler. Wenn ein Dach zerbrach und die Handwerker nicht kamen, wenn ein Vieh erkrankte und der Stall leer zu werden drohte, wenn Streit unter Nachbarn eskalierte, war es der Vogt, der ein Wort sprach. Man kannte seine Stimme, nicht laut, aber bestimmt. Er konnte mahnen und er konnte schlichten. Und manchmal, wenn der Herr abwesend war, wenn der Schreiber krank war, wenn das Dorf allein stand, war der Vogt das letzte Band zur Ordnung. Er kannte beide Seiten. Er sprach die Sprache der Bauern, wortkarg, direkt, ohne Umweg. Doch er schrieb auch Berichte, verstand Maße, führte Listen, konnte lesen, rechnen, messen. Das machte ihn verdächtig für die einen und unentbehrlich für die anderen. Kein Freund, kein Feind, aber immer dabei. Seine Kleidung war schlicht, aber sauber, seine Schuhe aus gutem Leder, seine Hände von Arbeit geprägt, aber nicht roh. Er trug kein Schwert, doch seine Gegenwart bedeutete Autorität. Nicht, weil er drohte, sondern weil man wusste, was seine Worte bewirken konnten. Die Rolle des Vogts war voller Spannung. Die Bauern misstrauten ihm, weil er Ordnung durchsetzte. Die Herren misstrauten ihm, weil er zu nah an denen stand, die unter ihnen lebten. Wer dem Herrn nicht diente, verlor sein Amt. Wer das Dorf gegen sich aufbrachte, verlor sein Gesicht. Der Vogt musste beobachten, entscheiden, vermitteln, jeden Tag aufs Neue. Er war kein Richter, aber seine Aussage wog schwer. Er war kein Soldat, aber seine Stimme konnte entscheiden, wann eine Wache gerufen wurde. Er war kein Bauer, doch er wusste um jede Saat.
Regional war das Amt unterschiedlich geprägt. In manchen Gegenden war der Vogt ein Mann der Kirche, eingesetzter Verwalter eines Klosterhofs. In anderen war er weltlicher Beamter, vom Stadtherrn entsandt. Mal herrschte er allein, mal in Gemeinschaft mit Schultheiß oder Rat. Doch überall galt, er war das Auge des Herrn auf dem Feld und das Gedächtnis der Ordnung im Dorf. Manche Vogteien wurden vererbt, in Familien weitergegeben, wo das Wissen um die Felder, die Gewohnheiten, die Bräuche in Generationen weitergereicht wurde. Andere wurden jährlich neu besetzt, bei Sonnenwende oder Jahresmarkt, mit Schwur und Handzeichen. Wer das Amt verlor, tat es selten ohne Narben. Denn Macht, auch wenn sie klein ist, gräbt sich tief ins Leben. Mit dem Spätmittelalter veränderte sich die Welt. Die Städte wuchsen, das Geld gewann an Macht, das Lehnssystem begann zu bröckeln. Pachtverträge lösten die alten Frontpflichten ab. Schrift trat an die Stelle von Gewohnheit, Bezahlung an die Stelle von Dienst. Der Vogt wurde erst zum Rentmeister, dann zum Amtsmann, dann zum Verwaltungsbeamten. Und mit jedem Schritt verlor das Amt ein Stück seiner alten Nähe zur Erde, zur Arbeit, zum Tagwerk. Heute bleibt vom Vogt meist nur der Name, in alten Urkunden, in Flurbezeichnungen, in Ortsnamen, vielleicht in der Silbe eines Nachnamens, in der Erinnerung an eine Ordnung, die hart war, aber nachvollziehbar, in der Vorstellung, dass es einmal jemanden gab, der wusste, wann der Acker gesät war, wer dem Herrn verpflichtet war und wo ein Streit begann, bevor er ausbrach. Wer sich einen solchen Mann vorstellen will, muss früh aufstehen, muss durch feuchte Wiesen gehen, den Rauch aus den Schornsteinen riechen, das Knarren der Wagenachsen hören, muss verstehen, wie man spricht, wenn man nicht viele Worte hat, aber jedes zählt, und muss wissen, der Vogt war keine graue Figur, kein Scherge, kein Herrscher, er war das Gelenk zwischen Macht und Mühe. Und wenn er aufrecht ging, dann nicht, weil er über anderen stand, sondern weil er zwischen ihnen stand. Kapitel 10 Ausrufer. Mit dem ersten Klang der Glocke hielt die Stadt den Atem an. Kein schrilles Läuten, kein feines Bimmeln, sondern ein tiefes metallisches Pochen, das durch Mauern ging, durch Fensterläden, durch Träume. Dong, dong, höret, höret. Der Ausrufer war unterwegs. Er war kein Händler, kein Bettler, kein Schausteller. Wenn er kam, wich man zur Seite, trat aus der Tür, hob das Kind auf den Arm oder rief den Lehrling aus der Werkstatt. Denn was er sprach, galt. Es war nicht Meinung, nicht Gerücht, es war Botschaft, Gesetz, Befehl. In seinem Mund wurde das Schweigen der Macht zur Stimme. Und diese Stimme klang wie gegerbtes Leder, wie Trommel und Wind, wie ein Organ, das auf dem Pflaster geboren wurde. Der Ausrufer, in manchen Gegenden auch Herold genannt, in anderen Stadtgeschrei, in England Town Crier, war kein einfacher Rufer. Er war Beamter, Gesandter, Amtsmann mit Stimme. In der Tasche trug er ein Dokument mit Siegel, im Arm eine Glocke oder ein Horn, auf dem Haupt oft einen Hut mit Feder oder Band, das seine Zugehörigkeit zur Obrigkeit zeigte. Seine Kleidung war schlicht, aber sauber, nicht prunkvoll, aber auffallend. Oft trug er das Wappen der Stadt oder des Fürsten, dem er diente. Man sollte ihn erkennen, nicht verwechseln mit einem Marktschreier, nicht verwechseln mit einem Gaukler. Er war Nachricht geworden Mensch. Er wurde ernannt durch Rat oder Fürst, durch Bürgermeister oder Vogt. Seine wichtigste Fähigkeit, die Stimme. Nicht laut allein, sondern tragend, klar, ausdauernd,
Ein Ausrufer musste gehört werden, auch wenn Wagen rasselten, Hämmer klopften, Hunde bellten. Er musste stehen bleiben können, während das Volk drängte. Er musste sich erinnern, auch wenn das Papier zerriss oder die Worte ihm im Hals brannten. Denn ein Fehler war kein Missgeschick. Es war Amtsvergehen. Wer falsch rief, wer Namen verwechselte, Zahlen verdrehte, konnte belangt werden. Denn in seinen Worten lag Macht. Und Macht duldet keinen Irrtum. Ein typischer Tag begann vor dem Stadttor. Dort holte er den Befehl, den Erlass, die Nachricht. Vielleicht ein neues Steuermaß. Vielleicht das Datum des nächsten Gerichtstags. Vielleicht der Name eines Mannes, der morgen gehängt werden sollte. Dann ging er, Platz für Platz, Ecke für Ecke. Immer an denselben Punkten, wo sich Menschen sammelten. Vor dem Rathaus, bei der Kirchentreppe, am Brunnen, am Markt. Höret, höret, so begann es fast immer. Dann ein kurzer Moment der Stille und dann die Stimme. Im Namen des ehrwürdigen Rats der Stadt, durch Gnade seiner fürstlichen Hoheit, auf dass es ein jeder wisse, so klang es, kein Zweifel, kein Zögern. Und während er sprach, hörte man das Knirschen der Stiefel im Kies, das Gähnen eines Hundes, das Murmeln derer, die nicht alles verstanden, aber wussten, hier geschieht etwas. Wer nicht hörte, wusste nicht. Und wer nicht wusste, konnte nicht klagen. Die Nachrichten waren vielfältig. Marktpreise für Korn und Öl, neue Zölle am Stadttor, Aufgebote für das Aufstellen von Wachen, Namen der Verstorbenen, Termine der öffentlichen Strafen, Zeiten der Fasten, Gebote zum Feuerholz, Verordnungen zum Tragen von Waffen, manchmal auch Warnungen vor Krankheiten, Verboten von Zusammenkünften, Verkündigungen von Feiertagen. Der Ausrufer war kein Erzähler. Er war das offene Buch der Stadt. Lebendig, wandernd, unüberhörbar. Man hörte ihn nicht nur, man sah ihn kommen. Die Glocke schwang im Rhythmus seiner Schritte. Das Metall schlug gegen die Luft, bevor seine Worte sie füllten. Kinder liefen voraus. Männer traten aus den Werkstätten. Frauen lehnten sich aus Fenstern. Manche hörten mit offenen Mündern, andere mit verschränkten Armen. Ein Ausrufer erregte nicht nur Aufmerksamkeit, er erzeugte sie. Seine Stimme spannte den Platz. Seine Worte banden die Menge. Und danach zerstreute sich alles wieder wie Staub im Wind. Die Bevölkerung begegnete ihm mit einer Mischung aus Respekt und Gewöhnung. Man grüßte ihn, aber man widersprach ihm nicht. Man belächelte ihn vielleicht hinter vorgehaltener Hand, wenn die Botschaft alt war oder schon gestern am Brunnen gemurmelt wurde. Doch keiner stellte seine Rolle in Frage, denn er war mehr als der Mann, der sprach. Er war das Sprechen selbst, in einer Welt, in der Schrift nur wenigen gehörte und Schweigen viele ausschloss. Es gab Unterschiede. In England trugen Towncriers oft Uniformen, rot, mit goldenen Knöpfen, Hüten mit Krempe, dazu die unverkennbare Glocke. In deutschen Städten war die Kleidung schlichter, manchmal mit einem langen Mantel, mit einem Brustschild aus Zinn oder Leder. In Frankreich wurden sie Crieurs Publics genannt, in Italien Banditori. Doch überall war ihre Funktion gleich, das Ohr der Stadt zu füllen, mit der Stimme der Herrschaft. Nicht jeder liebte sie. Sie brachten Nachrichten, die das Leben schwerer machten. Neue Steuern, Einberufungen, Strafandrohungen. Und doch, wenn sie einmal fehlten, merkte man es. Dann blieb der Platz leer. Dann wusste niemand, wann der Markt beginnt. Dann fragte man sich, ob das Urteil schon vollstreckt wurde. Der Ausrufer war wie das Glockenspiel. Erst wenn es verstummte, hörte man die Lücke. Mit der Zeit änderte sich alles. Druckpressen machten ihre Stimme überflüssig. Zeitungen traten an ihre Stelle, dann Behördenbriefe, dann Amtsblätter. Der Ton wich dem Text. Das Gehörte wurde gelesen, das Öffentliche wurde gedruckt. Und der Ausrufer, einst das Echo der Macht, wurde zum Randphänomen. In manchen Städten hielt man die Tradition, zu Festtagen, bei historischen Umzügen. Man kleidete einen Mann in die alte Tracht, gab ihm Glocke und Spruch. Aber es war Erinnerung, kein Amt. Was blieb, war das Bild. Ein Mann auf dem Pflaster, die Glocke in der Hand, die Stimme wie ein Faden durch die Stadt gespannt. Er ging nicht schnell, er schritt, er rief nicht wild, er verkündete. Und wenn die Worte verklungen waren, blieb für einen Moment nur der Wind, als trüge er weiter, was gesagt war. Bevor das nächste kam. Der Ausrufer war kein Dichter, kein Redner, kein Richter. Aber durch ihn sprach die Stadt. Und solange er ging, hatte sie Klang.